Ja, wir sind miteinander unterwegs in der Geschichte vom Nehemia. Der Nehemia, der ja gehört, im Exil noch, wie die Mauern von Jerusalem noch zerstört sind, wie die Pfinde einfallen, wie einfach ihn das unglaublich betroffen macht. Ja, geht es hier einfach um eine Stadtmauer, weil ihn das so traurig macht? Nein, es geht darum, Jerusalem, die Stadtmauern von Jerusalem liegen in Schutt und Asche. Und er weiss, Gott hat gesagt, von Jerusalem aus, dort in Jerusalem, dort ist mein Wohnort. Das war im Alten Testament so gewesen. Dort ist mein Wohnort und von dort aus soll meine Herrlichkeit ausstrahlen in alle Welt, von dem Volk Israel aus, von Jerusalem aus. Und ihn macht das unglaublich betroffen, dass das zerstört ist gewesen. Und er kommt nach Jerusalem, macht eine Bestandesaufnahme und dann fängt er an, die Leute zu motivieren und sie packen an, die dort hier leben und mit grossem Eifer und in Einheit zusammen verbunden, machen sie das Werk und kommen gut voran, die Stadtmauern aufzubauen. Ja. Und auf jeden Fall sind sie dran, die Vision umzusetzen, die der Nehemia hat bekommen. Kommt, lass uns die Mauern der Stadt wieder aufbauen. Aber dann kommt es zu einem Dauerbeschuss. Also andauern nur einfach Schwierigkeiten. Lauter Schwierigkeiten, die haben wir angeschaut. Das fängt an mit, ja, einfach ein bisschen, also ein bisschen. Es ist sehr, bei mir natürlich Spott und Hohn, he? Und letztendlich haben wir ja gesehen, und das möchte ich einfach schon mal sagen, das können wir eins zu eins, was hier der Nehemia mit Jerusalem eigentlich erlebt, auf uns heute anwenden. Gott hat gesagt, ich will in der Gemeinde wohnen, wo Menschen rausgerufen werden aus dem geistlichen Tod, wo Menschen das ewige Leben überkommen. Und ich möchte, dass ich dort hier drinnen verherrlicht werde, dass eigentlich letztendlich bisher die unsichtbare Welt die Herrlichkeit, die Schönheit von Gott darf erkennen, aber nicht nur die unsichtbare Welt, auch die Welt um uns herum. Gott will sich dieser Welt zeigen durch die Gemeinde. Und dann, wenn das eigentlich passiert, beziehungsweise wenn wir in diesem Auftrag stehen, dann können wir ganz sicher in diesem Werk und im Dienst für Gott, vor allem wenn die Bauarbeiten dann noch fortschreiten, mit einem Dauerbeschuss zu rechnen. Und das fängt meistens an mit Spott und Hohn, nachher kommen empfindliche Attacken, das haben wir angeschaut, und nachher kommt irgendwann die Ermüdung, Frustration, ja, irgendwie wie eine Depression, ein Burnout, das sie eigentlich hatten, ja, das nimmt kein Ende, und wir mögen einfach nicht mehr, und es bringt sowieso nichts, wir kommen nicht vorwärts. Und sie weinen nicht mehr, weil der Find es geschafft hat, sie zu zermürben, und nachher haben sie doch wieder Mut gefasst und weitergeschafft. Und dann haben wir interne Machtkämpfe, das haben wir letztes Mal angeschaut. Ja, es gibt Leute, oder es hat Leute in Israel, die ihre eigenen Leute ausbeutet, die haben sie richtiggehend ausgenommen, haben sich bereichert, haben ihre Kinder als Sklaven gebraucht und so weiter. Und dann kommt der Nehemia, redet ihnen ins Gewissen und eine geistliche Erweckung innerhalb vom Volk Israel basiert. Sie die Buße, sie das bekennen, sie die denen die Schuld erlassen. Und sie verzichten auf ihre Rechtsansprüche. Das ist eigentlich letztendlich, sie haben ja einen rechtlichen Anspruch gehabt, das ist ja so. Aber sie haben die Schuld erlassen, die haben auf die Rechtsansprüche verzichtet. Und es ist schuldenfrei gewesen. Und dann haben sie sich so richtig wieder können ans Werk machen. Und das ist auch genau so heute noch. Wenn das passiert, dann geht das Reich Gottes auch in der Gemeinde weiter, wenn Schuldenerlass passiert. Wenn wir einander die Sachen nicht nachtragen, wenn wir einander freilassen, wenn wir auf unsere Rechthaberei vielleicht verzichten, dann wird es vorangehen. Und jetzt im Nehemia 6 sehen wir, dass der Leiter, der Nehemia, ganz persönlich massivst in einen Hinterhalt rein soll gelockt werden, hinterhältige Angriff. Das heisst, es geht einfach gerade weiter. Jetzt haben sie das Problem gelöst, die internen Machtkämpfe. Sie gehen wieder ins Werk und dann heisst es, Sanballat, Tobia und der Araber Geshem. Einen von denen haben wir schon gehört. Also drei Altbekannte treten hier wieder ins Licht, die kommen wieder, die stehen wieder auf der Matte. Jetzt, wo es ja natürlich weitergeht, nein, und die übrigen finden auch, der Mauerbau, so steht es hier, ist vollendet, aber noch nicht ganz. Der Mauerbau, dass die Mauern aufgebaut sind, das ist eigentlich fertig gewesen, aber Tor sind noch nicht eingefügt gewesen. Die Stadttor. Das heisst, es gibt immer noch Einfallsmöglichkeiten für die Finden, ungehindert reinzukommen. Und genau zu dieser Zeit, es ist noch nicht ganz fertig, das darf auch nicht ganz fertig werden. Nein, das müssen wir unbedingt verhindern, das ist eigentlich ihre Taktik. Schicken der Sambalat und der Geshem ein Bote zu Nehemia mit der Einladung, sie in Kephirim in Onotal zu treffen. Ja, das ist ja wunderschön, was da hier passiert. Hey, ist das nicht toll, was wir hier lesen? Ja, wir werden es sehen, es sind drei verschiedene Sachen. Es sagt der Nehemia, aber sie gedachten mir, Böses zu tun. Der Durchblick hat. Es tönt ja ganz schön. Sie haben ihm Einladung geschickt. Alles tönt schön. Aber sie gedachten mir, Böses zu tun. Und wir werden drei Sachen anschauen. Die Ablenkung, Verleumdung und ein Ratschlag von einem falschen Prophet. Zuerst mal die Ablenkung. Das ist eine täuschende. Ja, das ist irgendwie, ich würde fast sagen, etwas bestechend Schönes, die Einladung. Freundlich und schmeichelnd. Jetzt gehört er auch zu der G4. Hey, das muss doch so gut, das muss einem Nehemia abgegangen sein wie Honig. Endlich haben sie Sieg gesehen. Er ist eine ernstnehmende Führungspersönlichkeit. Endlich haben sie doch eingesehen, dass das Werk von Gott ist. Und jetzt laden sie ihn ein zum Gipfeltreffen. Zu einem Gipfeltreffen. Jetzt endlich ist er nicht mehr der Aussenseiter. Jetzt endlich wird er nicht mehr mit Spott eingedeckt. Jetzt endlich wird er nicht mehr attackiert. Jetzt endlich wird er eingeladen. Genau zu dieser Zeit haben sie ihm ausgerichtet, komm zu uns, hey, eine freundliche Einladung. Das ist die verdiente Anerkennung, die ihm doch zusteht. Als ebenbürtiger Gesprächspartner. Jetzt, ja, das ist eine gewisse Anerkennung, die er jetzt überkommt von denen, die bis jetzt immer nur den Kopf geschüttelt haben. Ja, nicht nur den Kopf geschüttelt haben, die das eigentlich wollen verhindern. Es könnte sogar zu einer feierlichen Beglückwünschung kommen. Ja, und es gibt die Möglichkeit, dass sie jetzt miteinander verhandeln können. Friedensverhandlungen und Handelsabkommen. Ja, das wäre jetzt, also jetzt haben wir Tür und Tor offen, oder? Das ist die Situation. Das ist, das kann auch für die Gemeinde Jesu heute eine Situation darstellen. Wir haben alle zusammen, das ist ein menschlich natürliches Bedürfnis, das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und ja, nicht immer nur der Aussenseiter zu sein. Und immer irgendwie im Spott, ja, vielleicht sogar noch den Angriffen ausgesetzt zu sein. Ja, das Lechzen nach Anerkennung. Dabei sein können, angenommen sein. Und wenn sich uns eine Möglichkeit bietet, wie oder wo könnte das passieren, indem wir dann vielleicht irgendwo zu gewissen Kompromissen bereit sind. Ich mich erinnere in den 90er Jahren, Bill Bright, vielen von uns bekannt, wahrscheinlich als grosser Evangelist, als einer, der wirklich sehr vieles auch da hat, und nachher hat er die Einladung bekommen für den Templeton-Preis. Wow, was für eine Auszeichnung. Was für eine Auszeichnung. Aber man muss sehen, der Hintergrund. Ist das etwas Gutes? Können wir davon ausgehen, dass der den Preis eigentlich eingesetzt hat, der davon verleihen will, dass das gut meint? Ja, dann müssen wir nur eine Geschichte anschauen von dem Templeton-Preis. Das ist alles andere als gut. Ich habe mich doch hier noch eine Kundig gemacht. Der hat die Absicht gehabt, die Weiterentwicklung von der Religion Eine weltweite spirituelle Erweckung, aber nicht aufgrund von Jesus Christus aus der Weg. Nein, er sagt das sogar noch ganz klar und deutlich. Templeton erklärt, niemand soll sagen, Gott könne nur auf einem einzigen Weg erreicht werden. Eine solche Ausschließlichkeit fehlt die Bescheidenheit. Neue, freiere, fantasievollere und flexiblere Glaubensbekenntnisse müssen ausgedacht werden, damit die Religion erweitert werden kann. Aber es ist natürlich schon verlockend, wenn dann nachher so eine Einladung kommt, wo man darf neben Würdenträger und so einfach herstehen und wo man dann plötzlich die Anerkennung überkommt. Für mich auch vieles auch in der ökumenischen Bewegung. Ich möchte das einfach mal hier platzieren. Es ist nicht alles einfach nachher so einfach und schön, sondern man muss immer fragen, was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesen Einladungen? Was für Leute, was für ein Gedankengut steckt denn eigentlich dahinter? Was ist denn die Absicht? Ja, ist es denn nicht vielmals die Absicht, eigentlich ein Stück weit wie der Wind aus den Segeln rauszunehmen? Und darum finde ich das schon schön und etwas, was wir auch in den Kirchen, in den Gemeinden sollten lernen, vom Nehemia, auch in der Leiterschaft, wachsam zu sein, nüchtern zu sein, einen klaren Durchblick zu haben in solchen Fragen. Sie schicken ihm die Einladungen, sich mit ihm zu treffen, und es ist nicht einmal passiert, es ist nicht zweimal passiert, es ist nicht dreimal passiert, es ist viermal passiert. Immer wieder und immer wieder sagt der Nehemia, nein. Weil er einen Durchblick hat, weil er wachsam ist. Und für uns ist der Petrus das Paradebeispiel, wenn es ums Thema Wachsamkeit geht. Der Petrus redet sehr oft davon, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Warum betont der Petrus so oft die Wachsamkeit? Darum umgürtet eure Lenden in 1. Petrus 1, Vers 13 und stärkt euren Verstand. Nicht stärkt nur die Gefühle, die Gefühlslage. Oder ist das, fühlt sich das gut an? Das ist sicher auch wichtig, aber stärkt auch euren Verstand. Seid nüchtern. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen. Lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Und genau das sehen wir hier. Der Nehemia, der ist wachsam. Der hat seinen Verstand eingeschaltet. Der hat sich gefragt, was steckt dahinter? Ist das, dient das dem Ziel? In dem Ziel, dass hier die Herrlichkeit Gottes wieder von Jerusalem darf ausstrahlen, dass die Stadtmauern gebaut werden können, oder dient es dem Ziel von der Finden, dass man das hindert oder verhindert, dass man Ablenkung schafft. Warum tut der Petrus das so betonen im Neuen Testament? Ja, der Petrus, der hat eine bestimmte Erfahrung gemacht. Der ist von Jesus dreimal auffordert worden, zusammen mit den anderen Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht, mehr lesen vielmals, in Anfechtung fällt. Aber eigentlich übersetzt mir es heißen, in der Anfechtung fällt. In der Anfechtung fällt. Und wir wissen, sie sind ja immer wieder eingeschlafen, die Jünger, auch der Petrus. Und nachher kommt die Anfechtung. Jesus hat ausgehalten. Jesus ist im Gebet gewesen. Es kommt ein Engel, der ihn stärkt für die grösste Anfechtung. Und er kann durchhalten. Aber die Jünger allesamt sind in der Anfechtung innen gefallen. Und der Petrus hat gewusst, wow, schaut die Anfindungen, die Versuchungen. Wir müssen standhaft sein, den Verstand schärfen, nüchtern sein, wachsam im Gebet. Nicht, seid wachsam, hey, reisset nach dem Riemen. Das ist ja eine falsche Haltung, sondern seid wachsam. Und interessant ist, dass im Nehemia 6, in dem Kapitel, wo wir hier lesen, wo der Nehemia so angefacht ist, heisst, der Nehemia stärkte sich im Gebet. Stärkte sich, das sind hochinteressante Zusammenhänge. Stärkte seine Hände. Der Petrus im Neuen Testament weiss, es ist immer eine Gefahr. Ja, es ist immer eine Gefahr. Es sind unterschiedliche Gefahren. Wir haben ja heute den Tag der verfolgten Christen, oder ja, jetzt einfach in diesen Tagen, wo wir den verfolgten Christen gedenken. Und es ist tatsächlich so, das steht schon in der Apostelgeschichte, wir müssen durch viele Bedrängnisse eingehen ins Reich Gottes. Es gibt viele verschiedene, unterschiedliche Bedrängnisse. Und wir sollen nüchtern sein. Wir sollen uns nicht einfach immer so gut gläubig einlullen. Und das können wir lernen vom Nehemia. Oder in 1. Korinther 6, wo der Paulus sagt, ihr sagt, alles ist erlaubt. Ja, mag sein. Der Nehemia hat vielleicht gehen können. Auf neutralen Boden. An der Gipfel, an die Gipfelkonferenz. Ja. Hat es gut getan? Hat es am Werk dienen? Mag sein, aber nicht alles. Ist deshalb auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles fördert die Gemeinde. Und das gilt es rauszufinden. Und er hat den ganzen Fokussierten, das ist einfach das, was mir am meisten gefällt beim Nehemia, immer wieder absolut, er tut sich wieder neu fokussieren. Er hat einen ganz klaren Fokus auf was ist der Auftrag? Was ist eigentlich der Auftrag? Und er sagt, und ich sandte auf diese Weise, also sie senden zu ihm und lädt ihn viermal ein und er sagt immer die gleiche Antwort. Er bleibt bei dem. Und er sagt, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Daher kann ich nicht kommen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Hey, vergesst es einfach. Ich komme nicht, weil ich habe etwas Wichtigeres zu tun. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Der Fokus, unglaublich, der Fokus. Schau, der Teufel versucht uns auch heute weich zu bekommen. Wir werden es gerade noch sehen, es geht einfach weiter. Es geht ununterbrochen weiter. Die Anfindungen sind da. Die kennen wahrscheinlich die Geschichte, ich habe es schon mal einmal hier gesagt, ich weiss es, vom Frosch, wo sie ein Experiment, ein furchtbares Experiment, aber was sie gemacht haben, indem dass sie einen Frosch ins Wasser reingetan haben und dass das Wasser langsam warm werden, wärmer und wärmer heiß werden, bis es gekocht hat. Und der Frosch ist drinnen geblieben und ist verkocht. Und sie haben einen Frosch genommen, sie haben ihn ins heisse Wasser gehalten und dann macht Tatsch und kommt raus aus dem Wasser raus. Und der Teufel versteht es, uns weich zu kochen. So systematisch weich zu kochen. Das haben wir ja schon einmal angeschaut miteinander, beim Nehemia. Das systematische Vorgehen. Wir kommen unter euch und wir werden euch zermürben. Das ist einfach eine Taktik vom Wind. Und hier, da geht es um Ablenkung. Fokussieren bedeutet Schluss mit Verzetteln. Ja, wenn wir verzetteln, dann sind wir ständig abgelenkt. Schluss mit Verzetteln. Das heisst, fokussiert bleiben. Und wir stehen in der Gefahr, beziehungsweise der Find versucht, dass wir uns verzetteln. Auf diverse Sachen. Der Steve Jobs, Gründer von Apple, hat einmal gesagt, wir können ja auch von Wirtschaftsleuten lernen, viele meinen, fokussiert denken heisse Ja zu sagen zu den Dingen, auf die man sich fokussieren muss. Aber das heisst es überhaupt nicht. Es heisst Nein zu sagen zu den 100 anderen guten Ideen, die es gibt. Das sagt der Firmengründer von Apple. Der muss es ja wissen. Eine grosse Aufgabe nimmt uns in Beschlag. Welche Aufgabe nimmt uns denn eigentlich in Beschlag? Eine grosse Aufgabe. Dass unsere Kinder die allerbesten werden im Sport, oder? Das ist die wichtigste Aufgabe, stimmt's? Ja, es ist gut, wenn sie im Sport gut sind. Nichts gegen das. Und dass sie ein Studium machen können, dass sie gut, dass sie Karriere machen können, alles gut. Also gar nichts gegen das. Aber ist das der absolut wichtigste Fokus? Ist das der wichtigste Fokus? Grundsätzlich, wir sind jederzeit und überall im vollzeitlichen Dienst. Das soll unser Fokus sein. Egal, was wir machen. Egal, was wir machen. Ob Mutter von Teenies oder von Säuglingen. Das ist das der Fokus. Ob irgendwo ein Studium, ob irgendwo als Handwerker, als Landwirt, oder vielleicht am Putzen, oder vielleicht ein Koch, oder eine Köchin, oder was auch immer. Das soll mal der Fokus sein. Warum sage ich das? Der Paulus sagt so, ihr Sklaven, verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig. Sklaven, die haben keine Rechte gehabt. Die haben auch keinen Lohn bekommen. Und die haben keine Rechte gehabt. Und er sagt ihnen als, ja, ist es Ermutigung oder ist es Rechtweisung? Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn eure Herren euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Das ist eigentlich unsere Herausforderung. Hey, ganz normal, bünzlig, Alltag, morgen wieder im Job. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Und wisst ihr was? Was dort hier nachher folgt für einen Folgesatz? Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnt wird. Wir stehen auf der Lohnliste von Gott. Wenn die Anerkennung nicht kommt vom Arbeitgeber und die Wertschätzung und das, was wir, ja, wir stehen auf jeden Fall, und das hat er als Sklaven, ich sage es noch einmal, das ist gerichtet als Sklaven. Er sagt ihnen, ihr müsst einfach wissen, wenn ihr euren Job macht, dann macht ihr halt einfach für den Herr und nicht für die Herren, weil sie gerade zuschauen, sondern ihr könnt wissen, ihr steht auf der Lohnliste, auf der Gehaltsliste vom ewigen Vater, der sieht alles, und wenn es nur ein Glas Wasser ist, das wir jemandem geben. Und es gibt niemals Leerlauf. Niemals Leerlauf. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Und in 1. Korinther 15, Vers 58, setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass nichts von eurer Arbeit, die ihr für den Herrn tut, und jetzt nehmen wir die Verse oben drauf, was für den Herr ist. Das Kochen, das Windeln wechseln, einen Schrank herstellen, Gott Sachen fahren und was weiß ich was. Nichts von all dem, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Selbst noch, wenn die Ernte kaputt geht, wie wir gesagt haben. Es ist nicht vergeblich. Und ich glaube, das gilt, das ist unser Job einfach mal grundsätzlich. Aber manchmal sind wir so in der Gefahr, dann aufzugeben. Fehlt uns die Zielstrebigkeit. Und dann wollen wir weggehen von unserem Mauerstück, wo wir dran sind. Wir wollen uns ablenken für Sachen, wo wir vielleicht denken, ja, nein, jetzt hier nicht. Ich sage mal ein paar Beispiele. Vielleicht ist es in der Ehe ein bisschen mühsam und schwierig geworden. Und wir denken, wir müssen weggehen von unserem Ehepartner. Weg. Wir wollen die Ehe verlassen. Weil die Umstände nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Gott sagt, bleib da drinnen. Bleib dran. Mütter, die eine hohe Berufung haben, vom Muttersein, vom Windeln wechseln bis zu den schwierigen Teenager. Irgendwie flüchten in den Arbeitsalltag und pff, weg. Hey, halt aus deiner Stellung. Haut aus deiner Stellung. Es ist ein wichtiger Auftrag, den du wahrnimmst. Wenn du es für einen Herr machst, wird er ganz sicher nicht vergeben sein. Oder für einen Single, der vielleicht den Eindruck hat, ja, ich muss jetzt einfach das Single sein, das zermürbt mich. Ich muss halt irgendjemanden nehmen. Auch wenn er nicht im Glauben steht, egal wie er steht. Ich nehme einfach irgendjemanden, damit ich jemanden an meiner Seite habe. Bleib in deiner Stellung, an deiner Stellung. Vielleicht ist es gemeint. Ja, die mühsame Gemeinde. Die ungeistliche Gemeinde, die verweltlichte, die verwässerte Gemeinde, natürlich müssen wir uns fragen, wenn das ein Zeitpunkt ist, wenn wir nicht mehr gefördert werden im Glaubensleben. Vielleicht gibt es auch hier Leute, die vielleicht denken, ja, mal schauen. Mal schauen, ja. Ich möchte dich ermutigen, bleib an der Gemeinde dran. Setz dich ein. Im Gebet unterstütze die Gemeinde. Träg sie mit. Vielleicht mit den Begabungen, die dir Gott gegeben hat. Bleib dran. An dem Mauerstück, das dir Gott eingesetzt hat. Wo du vielleicht denkst, ja, ich mache mich auf und davon. Das Reich Gottes letztendlich. Bleib auch im Auftrag von Jesus bezeugen und so weiter. Wir können jetzt hier ganz viele Sachen sagen. Und dann ist das einfach mal, er hat es ja gesagt, oder? Nein, ich komme nicht. Ich habe eine grosse, wichtige Arbeitsverrichtung, ich komme nicht. Und dann kommt ein Satz und der heisst, Sanballat gab nicht auf. Und ich kann euch garantieren, es wird, solange wir hier leben, wird der Find niemals aufgeben. Ist schlimm, was der jetzt heute Morgen hier für eine deprimierende Verkündigung hat. Ja, er geht nicht auf. Und es kommt zur Verleumdung zu mir. Das fünfte Mal. Jetzt kommt er zum fünften Mal und jetzt macht er es anders. Ich muss es ein bisschen vorwärts machen. Unverschlossener Brief. Das heisst, jeder kann ihn auftun, jeder kann ihn lesen. Es ist kein Siegel drauf. Das ist ganz bewusst so gewählt. Unverschlossener Brief. Die sollen es nochmal lesen, was da drinnen steht. Die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst. Ja, darum hast du doch die Mauer aufbauen. Dass sie verlümdigen, dass sie hinterhältige Unterstellungen. Anscheinend willst du den König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, die dich in Jerusalem zum König von Juda ausrufen lassen. Hey, wir wissen, was der Nehemia ist. Er war der Mundschenk, ein Vertrauensbeauftragter vom Artaxerxes, von dem König, der hier die Rede ist, wo er schlussendlich hingehen soll. Und das kann, und das hat, und das wird bedeuten, wenn das auskommt, wenn das Gerücht der Weg schafft zum Artaxerxes, ist der Nehemia Kopf kleiner. Und darum sagen sie, du musst wissen von diesen Gerüchten. Wird natürlich auch der persische König, die ehemalige Arbeitgeber, vernehmen. Und damit haben sie etwas geschafft. Wow. Wow. Das fünfte Mal kommt also diese Nachricht. Und darum sagen sie, hey, komm, darum, weil das so brenzlig ist für dich, hey, wir wollen ja nur das Beste für dich. Hey, komm doch jetzt, wir wollen dich beraten, wir wollen es mit dir zusammenhöckeln und schauen, was, wie können wir dir hier den Kopf aus der Schlinge ziehen. Erstens mal stimmt das gar nicht, was sie hier gesagt haben und sie, die sich so als vermindliche Freunde deklarieren, wir helfen dir. Und Nehemias Reaktion ist, ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr, sie sind alle frei erfunden. Pff, was du hier versuchst, ist Mist. Es ist völliger Mist. Ja, wegen dem sind ja die Behauptungen gleich da und die Gerüchte sind in die Welt gesetzt, sogar in einem offenen Brief. Er muss also damit rechnen, das kommt an beim persischen König. Aber er weiss, es stimmt nicht. Und er weiss sich allein und allein vor Gott verantwortlich. Und er muss sich nicht verantwortlich fühlen vor all den findlichen Anschuldigungen und Gerüchten, die hier in den Weg geleitet werden. Und sich einschüchtern und fertig machen. Er weiss, ich bin allein Gott gegenüber verantwortlich. Ich habe da drin auch mein Vertrauen. Und er sagt ja, unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, die Fertigstellung der Mauern zu verhindern. Also es geht immer noch darum, die Fertigstellung, dass die Tore noch eingehängt werden. Doch ich bete, der Herr, gib mir Mut und Kraft. Merken wir wieder. Und ich bete, der Herr, gib mir Mut und Kraft. Ich bete, der Herr, gib mir Mut und Kraft. Er holt die Kraft und die Hilfe nicht von diesen vermindlichen Feinden. Und dann kommt das Letzte, der Ratschlag von einem falschen Prophet. Eines Tages besuchte ich Schemaja. Was hat er jetzt da bei dem Schemaja zu tun? Es heisst, weil dieser verhindert war, zu mir zu kommen. Ich weiss nicht warum. Vielleicht hat er ein Gelübde abgegeben. Vielleicht ist er krank gewesen. Und vielleicht hat er einfach nicht wollen, zum Nehemia kommen. Weil er eben wollte, herlocken, dass er zu ihm kommt. Da gehe ich davon aus. Wegen seinem Ratschlag, den er hat. Ein falscher Frommer. Frommer Prophet. Jetzt kommt die ganz fromme Tour. Ich sage, die ganz fromme Tour kommt jetzt. Und das ist ein massiver Angriff auf die fromme Tour, die hier passiert. Ein vernichtender Ratschlag. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Ratschlag, da will ich das Wort gar nicht gerne, weil es eben das Wort Schlag drin hat. Und in diesem Fall ist es wortwörtlich ein Rat mit einem Schlag. Er soll den Nehemia erschlagen. Und zwar, der Ratschlag ist, dein eigenes Wohl im Zentrum. Dein eigenes Wohl. Hey, schau jetzt mal auf dich selber. Wie geht's dir? Und dann kommt zuerst die Angstmacherei. Er sagte zu mir, gehen wir miteinander zum Tempel und schließen uns im Innern des Gotteshauses ein. Sie wollen dich nämlich ermorden. Ja, vielleicht ist er auch schon gekommen. Ja, hey, der Artaxerxes hat es dem Fall jetzt vernommen. Jetzt kommen sie, um dich fertig zu machen. Jetzt wirst du den Kopf kürzer gemacht. Jetzt! Und das war ja ein Prophet. Das war ein Würdenträger. Und er sagt, ja komm, wir gehen jetzt in den Tempel, wir schliessen uns ein dort hier. Ja, nein, ist zurück zu diesen Ratschlägen von falschen Propheten, die auch heute unterwegs sind. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich sage immer, es gibt so die zwei Hauptachsen. Das eine ist Askese und das ist Ekstase. Wo auf diesen verschiedenen Gleisen fahren. Und das heisst mit anderen Worten, dass Askese, hey, du musst mehr verzichten. Du musst die Viertigen halten. Du musst das und das einhalten. Traditionen und Gesetze und alles Mögliche, was man da dranhängt, was man alles machen sollte, damit du ja im Heil bleibst. Ja, das sind die falschen Propheten. Meiner Meinung nach sind es die falschen Propheten im Gesamtzusammenhang. Der Paulus sagt es im Galaterbrief, verflucht ist. Verflucht. Er hat für niemand anders schärfere Worte gefunden, als für die, die genau diesen Kurs fahren und versuchen, nachher als Heil noch dieses und jenes dran zu hängen. Das musst du noch machen, dass du gerettet wirst. Und das andere ist, Askese. Spürst es, fühlst es, dieses und jenes. Ja, und es gibt nachher noch ganz andere Sachen, die sagen, du musst dein Heil, deine Gesundheit im Zentrum haben. Und dann kommen die Ratschläge, ich weiss das aus eigener Erfahrung, wenn es dir schlecht geht und Schmerzen hast, hast du schon mal das ausprobiert. Und nicht jeder Rat, auch wenn es von geistliche Christen ist. Ich weiss von jemandem, der wirklich sogar auch Bibelstunden gehalten hat, der geraten hat, du dort und dort, da und da. Das ist so ein Heiler, ein Geistheiler. Ich würde mal zu dem gehen, der hat schon ganz vielen helfen können. Oder nimm die homöopathische Mittel. Ja, wissen wir, was hinter der Homöopathie steht? Ich rede nicht von Naturheilprodukten. Sondern ich rede davon von homöopathischen Produkten, die so einfach durchs Dynamisieren aus einem Prozess rausgenommen werden, dass sie durch x-faches Dynamisieren verdünnt, kosmische, geistliche Kräfte eigentlich sollen vermittelt bekommen, dass nachher das Mittel, ob schon null Wirkstoff. Ja, mal, es hat natürlich einen kleinen Wirkstoff. Man hat gesagt, oder es gibt auch D30 und so weiter, die Verdünnungen, das steht ja auch auf diesen Verpackungen. Das wäre etwa, wenn man einen Liter, ich glaube D30 ist das, wenn man einen Liter von dieser Substanz würde in alle Weltmeer reinschütten und etwa diesen Effekt hat es. Und dann glauben wir dran. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nur noch der Aberglaube dran. Das ist nur noch der Aberglaube. Und dann gibt's die ganzen fernöstlichen Methoden, wo auch zum Teil der Taoismus dahinter steckt, also Götterglauben, Reiki und so weiter. Vielleicht machen wir jetzt total unbeliebt. Vielleicht mache ich mich total unbeliebt. Es ist mir jetzt eigentlich gleich, ich stehe in der Verantwortung vor Gott, das mal zu sagen. Jeder ist noch frei, das zu machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Sachen ernst nehmen. Wenn falsche Propheten und wenn sie noch so geistlich tönen, uns wollen sagen, wie dass wir unser Heil und unsere Gesundheit als Oberstes können ins Zentrum stecken und darum auf dieses oder jenes uns wollen verlassen. Und es letztendlich eben nicht von Gottes Kraft kommt und nicht aus der Quelle, wo er sagt, das ist gut und richtig, dass wir es prüfen. Und der Nehemia kann das prüfen. Er sieht in dem Moment, das kommt nicht von Gott. Können wir noch sagen? Können wir unterscheiden? Können wir sagen, bei gewissen Ratschlägen, wo man uns, wo gewisse Produkte oder Sachen aufdrehen, das kommt sicher nicht von Gott, weil die Heilige Schrift in sich gegen das sich ausspricht. Nehemias Reaktion ist, ich antwortete ihm, ein Mann in meiner Stellung flieht nicht, schon gar nicht in solche Sachen. Nein, ich setze mein Vertrauen weiterhin in Gott. Ich stärke mich in Gott und in seinem Wort. Ich stärke mich da drinnen. Ich fliehe nicht. Ja, das mag sein, dass der König, der Artaxerxes, plötzlich kommt und mich umbringen will. Aber ich fliehe nicht. Und schon gar nicht, was du sagst. Er hält sich fundiert an Gottes Weisung. Er hat ein geistliches, absolut wieder konkretes, fokussiertes Urteilsvermögen. Er sagt, wie dürfte ich es wagen, in den Tempel einzudringen? Er weiss, und das ist er geschult gewesen, ob schon er im Exil war, zeitlebens, das ist ja erst Anfang ein paar Wochen in Jerusalem, aber er ist geschult gewesen, hey, ich bin kein Priester, und als Nicht-Priester ist es damals im Alten Testament einfach so gewesen, im Tempel, ist es mir nicht erlaubt, in den Tempel zu gehen, das ist nur der Priester vorgekommen. Und er weiss das und sagt, das, hey, was du mir hier ratest, das kann nicht von Gott kommen, weil Gott hat andere Weisungen gegeben. Und dann heisst es hier noch, ich hatte nämlich erkannt, dass Schemaja nicht von Gott beauftragt war. Ha, ja, das ist genau das. Der Durchblick. Er hatte zwar wie ein Prophet zu mir gesprochen, ja, das hat man noch nicht heissen. Aber Tobia und Sambalat hatten ihn dafür bezahlt. Aha! Bezahlt, um mir Angst einzujagen. Ich sollte dem Rat Schemajas folgen und Unrecht begehen, in Tempel gehen. Dann hätten sie eine Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich vor meinem Volk verächtlich zu machen. Hey, schau mal, der hält sich nicht dran. Was ist denn das für ein Weichei? Geht einfach, wenn er in Not ist, dann ist alles gut genug. Das hat es dann geheissen. Du aber bleibe. Bleibe, hat Paulus und Timotheus gesagt. Du aber bleibe. Es kommen Zeiten, da kommt dieses oder jenes, stürmt auf uns. Hey, seien wir urteilsfähig. Machen wir uns urteilsfähig. Es kommen verschiedene Lehren. Bleibe bei der Lehre, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen kannst. Auch mit Verstand. Auch mit Verstand. Dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Also, er bleibt fokussiert, ohne Ablenkung, kommt er zum Erfolg. Die Arbeit würde stocken, sagt er, wenn ich sie würde unterbrechen, ich habe ein grosses Werk auszurichten. Und dann steht, endlich sind wir an diesem Punkt beim Nehemia. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, wurde die Mauer vollendet. Jetzt ist alles gut. Jetzt gibt es keine Angriffe mehr. Jetzt sind sie sicher. Ja, es heisst nachher, als unsere Feinde davon erfuhren, fürchten sie sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes, alles ist gut, alles ist Paletti. Ein anderes Mal. Die Angriffe gehen weiter. Aber nochmal, und ich möchte das uns wiedergeben, wir stärken uns im Wort Gottes, wo wir unseren Verstand schärfen, wo wir nüchtern können, daran herangehen und uns dort hier prüfen, was wirklich von Gott kommt und natürlich im Gebet und aus dem Gebet. Und das möchte ich uns mitgeben. Es ist nicht so, dass wir jetzt ständig Angst haben. Oh, ja, wir sind jetzt halt in der Endzeit und es gibt, wir sind einfach hilflos ausgeliefert. Nein, ganz im Gegenteil. Hey, nehmen wir die Geschichte und sagen, wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Nein, wir stehen vor dem Herrn, weil er uns stark machen will in diesen Angriffen und will brauchen. Und das wünsche ich uns, dass uns das die Geschichte Mut macht. Amen.